Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen, fast live aus Berlin.
Immer weniger Menschen in Deutschland sind Mitglied einer der großen Kirchen. Für fast 8 von 10 Befragten einer 2023 veröffentlichten Studie der evangelischen Kirche hat Religion keine oder nur wenig Bedeutung. Schon 2024 könnte der Anteil der christlich-konfessionell gebundenen Menschen in Deutschland unter 50% liegen. Da ist also im Moment viel Bewegung. Mein heutiger Gast entwickelt und gestaltet als Pfarrerin für familienbezogene Arbeit im Berliner Bezirk Neukölln Projekte in der Arbeit mit Kindern und Familien. In einem der bevölkerungsreichsten Stadtteile der Bundeshauptstadt. Dort leben etwa 500... Immer weniger Menschen in Deutschland sind Mitglied einer der großen Kirchen. Für fast 8 von 10 Befragten einer 2023 veröffentlichten Studie der evangelischen Kirche hat Religion keine oder nur wenig Bedeutung. Schon 2024 könnte der Anteil der christlich-konfessionell gebundenen Menschen in Deutschland unter 50% liegen. Da ist also im Moment viel Bewegung. Mein heutiger Gast entwickelt und gestaltet als Pfarrerin für familienbezogene Arbeit im Berliner Bezirk Neukölln Projekte in der Arbeit mit Kindern und Familien in einem der bevölkerungsreichsten Stadtteile der Bundeshauptstadt. Dort leben etwa 300.000 Menschen aus 160 Kulturen zusammen. Und da gibt es viel zu tun. Herzlich willkommen, Julia Gut.
Hallo André, ich freue mich sehr, dass es jetzt geklappt hat und wir heute hier zusammen sind.
Ja, und ich freue mich, dass du hier bist. Wir duzen uns, wir kennen uns schon ein bisschen und es ist mir eine große Freude, dass wir heute über deine sehr wichtige Arbeit sprechen können. Liebe Julia, du bist in Berlin in einer äußerst multikulturellen Stadt. In dieser Stadt, in der wir beide leben, leben Menschen aus über 190 verschiedenen Nationen. Was hat dich damals inspiriert, Pfarrerin in Berlin zu werden? Und kommst du eigentlich gebürtig auch von hier?
Ja, ich bin geborene Berlinerin. Ich sage immer noch dazu, ich bin Westberlinerin. Ich bin 1962 geboren und habe einfach eine Westsozialisation, was ich gar nicht so schwierig finde zu sagen, weil es eben Unterschiede gibt. Das macht ja manchmal was aus.
Ja.
Ich bin auch in Neukölln geboren.
In Neukölln direkt?
Genau. Und ich sage ganz gerne, ich bin ein Neuköllner Arbeiterkind mit einer frommen Großmutter. Also ich habe nicht so...
Das musst du uns erklären.
Ja, genau. Ich habe nicht so ursprünglich eine christliche Sozialisation, sondern hatte eine Großmutter, die mit mir gebetet hat. Wir waren volkskirchlich orientiert, so wie man das so sagt. Wir sind Ostern und Weihnachten zur Kirche gegangen. Aber ich hatte immer Menschen, die mich da ja inspiriert haben. Mhm. Und wenn ich nachschaue und so ein bisschen nachdenke, dann war ich, glaube ich, immer auch schon ein sehr spiritueller Mensch, auch schon als Kind. Es gibt Geschichten von meinen Eltern, die ich dann genervt habe, wenn wir in Bayern oder in Franken im Urlaub waren, weil ich immer in die Kirchen wollte und sie mir anschauen.
Da hast du schon das richtige Stichwort erwähnt. Franken ist ja sehr schön. Ja, ich bin natürlich da ein bisschen, betroffen auch als gebürtiger Franke, aber das heißt, du warst sehr viel im Süden, damals schon mit deiner Familie und hast dich auch mit dem Kirchlichen so ein bisschen beschäftigt.
Na, es war eher so, dass ich mir das anschauen wollte und ich glaube, es waren die Orte, die mich bewegt haben.
Ja.
Also spirituelle Orte, Kirchen sind besondere Orte und da habe ich, glaube ich, Spiritualität stark gespürt.
Aber wie sah denn dein Weg in die Theologie aus? Als Kind hat man doch in der Regel andere Berufswünsche. Das ist ja nicht das Erste, was man sich vorstellt, oder?
Stimmt, ich wollte mal Dolmetscherin werden und dann auch noch andere Dinge, weil ich sehr, sehr sprachbegabt war. Mhm. Es gab, wie gesagt, diese fromme Großmutter und es gab die evangelische Schule in Neukölln, die damals schon eine besondere Schule war, weil sie die erste in einem Gesamtschulprojekt war.
Ja.
Auf dieser Schule war ich und... bin dort eigentlich immer Menschen begegnet, die mich ernst genommen haben und die mir Glaube, Spiritualität, auch eine große Weite vermittelt haben. Und das war schon ein ganz schön prägender Moment. Ich war dort von der 1. bis zur 10. Klasse. Auch das war damals was ganz Besonderes, ein Gemeinschaftsprojekt. Wir haben miteinander gelernt. Wir hatten unterschiedliche Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Also es war einfach was sehr Wichtiges für mich.
Ja.
Und das hat mir den Weg ein Stückchen geebnet. Dann wollte ich ursprünglich soziale Arbeit studieren, aber es war zu einer Zeit, in der man keine Studienplätze bekam. Und dann habe ich irgendwann gedacht, die Religion interessiert dich. Guck doch mal, was das mit dir macht. Und bin in dieses Studium gegangen, habe erst auf Lehramt studiert, habe Theologie und Geschichte studiert und habe gemerkt, dass mich die Theologie gepackt hat, weil es ein sehr spannendes Studium ist.
Und so bist du dann schließlich auch in das Pfarramt gekommen?
Ja, aber das war nicht ganz so einfach, weil das Amt war mir erst mal ein bisschen suspekt auch. Es war auch fremd, ich hatte keinerlei Vorbilder.
Ja.
Und das Studium ist ein sehr interessantes Studium, aber auch kein leichtes Studium. Also ich hatte weder Latein noch Griechisch noch Hebräisch, das musste ich alles an der Uni nachmachen. Es gibt Philosophie, es gibt ganz viele verschiedene Dinge, die man dort lernt. Psychologie, Altes Testament, Neues Testament, Systematik, Dogmatik, Ethik, praktische Theologie. Du merkst schon, es ist weit gefächert.
Ja, man merkt das, ja. Hört sich auch nicht ganz so einfach an.
Aber war spannend.
Ja.
Also hat mein Intellekt einfach total angeregt. Eine ganz neue Welt. Ja, und dann war ich, dann habe ich in der Tat überlegt, ob ich wirklich Pfarrerin werden kann. Und da ich so gut wie keine Vorbilder hatte, bis auf einen wirklich tollen Konfirmandenunterricht mit tollen Pfarrpersonen, die dort waren, habe ich mich allen Ernstes gefragt, ob das gut geht, ob ich das kann. Und dann gab es so eine kleine Krise, dann habe ich 4 Semester Betriebswirtschaft studiert.
Was ja auch erstmal viele Menschen machen, aber dann eben irgendwo anders hängen bleiben.
Genau.
Nach dem BWL-Studium.
Genau, ich habe es auch nicht zu Ende gebracht, sondern habe dann irgendwann festgestellt, dass es doch die Theologie ist und habe mich dann in dieses Studium hineinbegeben noch einmal, habe mein Examen gemacht. Im Nachhinein war es nicht schlecht, weil man auch im Pfarramt sehr viel mit betriebswirtschaftlichen Dingen zu tun hat.
Jetzt hast du erzählt, du bist in Neukölln geboren, einem Stadtteil von Berlin. Bist du dort dann auch hängen geblieben? Du bist ja jetzt seit 2019 auch im Kirchenkreis Neukölln als Pfarrerin für familienbezogene Arbeit und für die Kitas tätig. Aber das warst du ja damals wahrscheinlich noch nicht. Das war ja dann die Zeit davor, oder?
Das war die Zeit davor und ich habe mich auch sehr gefragt, ob ich zurückkehren sollte vor 5 Jahren. Ich war eine Zeit lang war im Studium in Heidelberg, habe auch andere Sachen ausprobiert, habe lange studiert und das Leben auch ein bisschen angeschaut, habe mich immer für Kunst und Literatur interessiert, habe dort auch ein paar Semester studiert und bin dann ins Vikariat gegangen, das ist der 2. Ausbildungsgang nach dem 1. theologischen Examen. Gibt es 2,5 Jahre Vikariat, da war ich in Hermsdorf in einer Gemeinde. Und dann bin ich auf meine erste Pfarrstelle nach Tempelhof-Schöneberg gekommen. Und die hatte ich wirklich 21 Jahre, dort war ich sehr lange, Geschäftsführung und für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zuständig, auch schon für die Familien. Naja, und vor 5 Jahren kam dann einfach nochmal die Frage, sich verändern zu wollen. Und dann gab es eben diese Traumfahrstelle, die einzige in Berlin ist, die so etwas abdeckt. Und dann habe ich zugegriffen, habe überlegt, ob Neukölln wirklich nochmal der richtige Ort ist. Wenn man dort geboren ist, fragt man sich, ist es gut, dort wieder zurückzukommen?
Ja.
Habe aber festgestellt, dass es sehr gut ist, weil natürlich ich mich verändert habe, aber ein gutes Gefühl für die Menschen dort habe.
Man kennt sich, obwohl es ein großer Bezirk ist mit über 300.000 Menschen, hat man viele, viele persönliche Kontakte. Du hast es erwähnt, von Heidelberg nach Tempelhof, das ist erstmal ein weiter Weg in jeglicher Hinsicht, auch was die Kultur wahrscheinlich angeht. Aber von Tempelhof nach Neukölln ja auch nochmal. Es sind ja 2 völlig unterschiedliche Stadtbezirke in Berlin. Wie sieht denn so ein typischer Tag in Neukölln aus in deinem Leben als Pfarrerin? Also was steht in deinem Kalender? Arbeitest du mit dem Kalender? Ist der liebe Gott da auch irgendwie eingebunden? Wie organisiert man sich da?
Also ich organisiere mich wie wahrscheinlich andere Menschen auch. Ich organisiere mich selbst. Ich habe einen elektronischen Kalender, mache ich meine Termine und trage die dort auch ein. Das habe ich auch bitter nötig, weil ich nicht so einen typischen Tag habe. Also ich habe ein Büro, das ist in der Gropiusstadt, in der sogenannten Apfelsinenkirche. Diesen Namen haben die Menschen von außen dieser Kirche gegeben, weil es ein Gemeindezentrum ist und orange angestrichen. Das ist in der Wutzki-Allee. Aber da bin ich nicht immer. Also ich habe auch einen Laptop dabei und ein Diensthandy und mache Sachen von unterwegs, weil ich bin ja zuständig für die 26 Kitas im Kirchenkreis. Und der Kirchenkreis ist groß, er geht von Nordneukölln bis nach Königs Wusterhausen, Schönefeld, so kleine Dörfer wie Kiekebusch gehören dazu. Der ist also schon relativ groß, also bin ich viel unterwegs, bin auch zuständig für die Familienzentren, für die 7 im Kirchenkreis. Und so ein typischer Tag, also ich versuche mal so ein bisschen zu rekapitulieren, wie die letzte Woche war.
Ja, erzähl mal.
Also Sonntag war ich zum Beispiel in einem Projekt, das nennt sich Startbahn. Das ist am Herfurtplatz, da machen wir Kirche Kunterbunt. Kirche Kunterbunt ist eine neue Art von Kindergottesdienst, speziell auf Familien zugeschnitten. 2,5 Stunden, die Familien können kommen, wann sie wollen, die Kinder können haben Basteleinheiten, sie begreifen also erst einen biblischen Text und dann feiern wir 20 Minuten Feierzeit, indem wir diesen Text nochmal miteinander anschauen und besprechen und danach gibt es Pizza essen.
Ja.
Das ist etwas, was ich mit vorbereite und wo ich also sozusagen mit den Fahrkollegen gemeinsam sowas gestalte.
Mhm.
Das habe ich Sonntag gemacht, von 9.30 Uhr bis 13 Uhr.
Also das typische Wochenende gibt es ja da auch nicht. Ja, nee. Man ist ja ständig im Einsatz.
Ja, das ist so. Man muss sich auch gut selbst organisieren können.
Ja, natürlich.
Sich selber auch Freizeiten zu nehmen. Mhm. Und auch so eine Pfarrerinnenwoche geht von Montag bis Sonntag.
Und ihr seid unfassbar umtriebig. Ihr habt, ich habe mir das mal notiert, Arbeitskreis Inklusion, Armutsbeauftragter, Arbeitsbereich Flucht und Integration, Frauenarbeit. Dein Schwerpunkt liegt eindeutig auf die Familie, da sprechen wir auch gleich noch mehr darüber. Aber es gibt zum Beispiel eine interreligiöse Krankenhausseelsorge, eine Pflegeheimseelsorge. Es gibt diesen Kreisdiakoniepfarrer, steht hier bei mir. Auch die Öffentlichkeitsarbeit ist bei euch nicht unwichtig. Ja? Ihr habt, glaube ich, einen zentralen Telefondienst. Ihr beratet ja auch Gemeinden, Regionen, Einrichtungen bei der Entwicklung von Konzepten, bei der Besetzung von Stellen zu verschiedenen Themen, Beteiligung von Kindern und Familien, familiensensible Gemeinde. Also das kann man fortsetzen ohne Ende. Puh, wie behält man denn da den Überblick?
Ja, das überlege ich gerade, wie behalte ich den Überblick? Ich glaube, ich brauche gar nicht den ganzen Überblick. Ich habe natürlich den Überblick zu meinen Fahrkolleginnen und Kollegen oder zu den Menschen in den Arbeitsstellen. Und wenn ich sie benötige an einer Stelle, dann rufe ich sie an und wir arbeiten miteinander.
Mhm.
Ansonsten habe ich meine Aufgabengebiete, die auch schon sehr vielfältig sind. Ich bin für die 26 Kitas zuständig, die in einem Verbund, der nennt sich Evangelischer Verbund Familie und Kita, zusammengefügt sind und dort bin ich für die theologische Beratung zuständig. Das kann man sich so vorstellen, dass ich in eine Kita gehe, wenn spezielle Themen angesagt sind, dass ich Fortbildung gebe, sowas zum Beispiel wie Tod und Trauer, wie gehe ich damit um? Das passiert immer wieder in Kitas, dass auch Kinder versterben oder Geschwisterkinder, dann bin ich vor Ort und berate, aber auch zu anderen Themen, zum Kirchenjahr oder zu Dingen, die die Kitas bewegen. Und ich bin zuständig für die Familienzentren, das sind 7 Stück, die sind dafür da, also die haben so den Schwerpunkt, mit Familien zu arbeiten, Kaffeeangebote, die sie machen, dort die Mitarbeiterinnen auch zu beraten, Klausurtage zu haben, um zur eigenen Spiritualität zu kommen, um über die Ethik zu reden, das sind meine Aufgaben. Und da muss man auch schon gut organisiert sein und auch schauen, wo man für wen zuständig sein kann. Man kann sehr viel daran machen, man könnte auch wenig daran machen, aber das liegt mir nicht ganz so. Ich mache immer eher ein bisschen zu viel und muss darauf achten, dass ich selber auch dazu komme,
natürlich.
Meine eigene Spiritualität zu pflegen.
Du hast das schon kurz erwähnt, man muss gut organisiert sein und die Work-Life-Balance ist ja immer unfassbar wichtig, auch für das Leben, um glücklich zu sein, um nicht zu viel Energie abzugeben. Wie schaffst du das, diesen Ausgleich auch im Privatleben, also dein Privatleben noch nicht aus den Augen zu verlieren? Gibt es irgendein Hobby, was wir wissen sollten? Machst du etwas Spezielles? Oder bist du viel an der frischen Luft, da du ja viel auch unterwegs bist? Oder gibt es irgendetwas, was du den Leuten mit auf den Weg geben würdest? Was sollte ich auf jeden Fall tun, damit ich mich nicht aus den Augen verliere?
Gar nicht so einfach, weil mir das selbst auch nicht immer so gut gelingt. Also ich stricke zum Beispiel sehr gerne und handarbeite. Das hilft mir sehr, auch ein bisschen runterzukommen.
Ja.
Ich bewege mich im Moment sehr viel, versuche sehr viel öffentlich zu fahren und zu erledigen. Aber dann eben auch ganz bewusst mein Handy dort nicht anzuhaben und einfach immer ein bisschen in mich zu gehen und Menschen zu beobachten. Mhm. Das finde ich zum Beispiel sehr wichtig. Mir sind Menschen auch insgesamt wichtig oder Neueres oder neuere Trends oder das finde ich total spannend.
Menschen beobachten in Berlin ist auch keine Kunst. An jeder Ecke gibt es genügend und das ist immer total spannend. Wie wichtig, liebe Julia, ist dir denn die interreligiöse Zusammenarbeit, der Dialog, auch die Zusammenarbeit mit anderen Konfessionen?
Sehr wichtig, es geht gar nicht ohne. In unseren Kitas gibt es so viele Religionen und Ethnien, in den Familienzentren auch. Wir arbeiten prinzipiell offen. Wir sind dafür, also wir sind offen für alle Menschen, die kommen und sich mit uns in den Dialog setzen wollen. Und ich selbst finde interreligiösen Dialog so spannend, weil man darüber ins Nachdenken kommt, was ist eigentlich mein eigenes, woran glaube ich. Dialog ist überhaupt alles. Mit Menschen zu sprechen, zu überlegen, was ist mir wichtig. Und das Wichtige am interreligiösen Dialog ist, das sind ja meistens Menschen, die eben auch eine ganz spezielle Spiritualität haben. Das heißt, sie akzeptieren erst einmal eine Transzendenz. Mhm. Und das ist schon mal eine Ebene, auf der man gut miteinander ins Gespräch kommen kann. Es passiert mir aber auch immer wieder in meinem Arbeitsalltag. Also wir haben in diesem Zentrum, in dem ich arbeite, eine Theke. Das ist in den 70er Jahren konzipiert worden. Mittelpunkt ist eine Theke, in der eine kleine Küchenzeile ist, die offen ist, an der sich alle Menschen treffen. Und vor 2 oder 3 Tagen hatte ich ein Gespräch mit einer Stadtteilmutter. Kann ich nachher auch nochmal erklären, was das ist. Mhm. Die Muslima ist und deren Sohn sie nach Monaco eingeladen hat. Und sie war dort mit diesem Sohn und hat erlebt, welchen Reichtum es dort auch gibt. Und dann standen wir zusammen und dann hat sie ganz kurz zu mir gesagt, Julia, sie versteht das nicht so ganz. Wieso macht Gott das? Wieso sind die einen so arm und die anderen so reich? Eine ganz existenzielle Frage ergibt sich einfach im Miteinander Kaffee kochen. Ja. Und das ist eben auch ein Teil meiner Arbeit.
Aber bei dieser Arbeit hast du nicht immer Antworten auf alle Fragen.
Nein, kann ich gar nicht, weil ich bin ja selbst auch eine Fragende. Also ich versuche meinen Glauben. Und natürlich habe ich eine wissenschaftliche Grundlage. Ich kann Texte übersetzen. Ich habe die alten biblischen Texte. Ich habe ethische Positionen für mich gefunden. Aber die versuche ich jeden Tag neu ins Leben zu übersetzen und mit Menschen im Dialog zu besprechen. Und da erfahre ich ja vielleicht auch das ein oder andere von einem anderen Menschen, wie der das gemacht hat.
Ja, Austausch ist alles im Leben. Ja, die Kommunikation, nicht übereinander sprechen, sondern miteinander. Neukölln ist einer der Berliner Bezirke mit der höchsten Arbeitslosigkeit. Ja, da gibt es viele soziale Brennpunkte, vor allem und gerade auch in der Altstadt. In Neukölln ist nahezu jeder Dritte evangelisch, nach meinen Informationen. Es gibt dort aber fast ebenso viele Moscheen wie Kirchen. Was sind denn, liebe Julia, für dich so die größten Herausforderungen, denen du in deinem Amt begegnest? Da man spricht mit vielen Menschen ganz unterschiedlicher Hintergründe. Was sind die drängendsten Probleme deiner Meinung nach, mit denen wir uns alle beschäftigen sollten?
Na, in Neukölln liegt es auf der Straße, es ist die Armut. Die Armut ist wirklich mit Fingern zu greifen. Wenn ich morgens von Tempelhof nach Neukölln fahre und am S-Bahnhof Neukölln umsteige, dann steige ich auch oft über die Armut. Das ist ein großes Problem. Auch Einsamkeit ist ein großes Problem. Scham ist ein großes Problem, darüber zu reden, sich zu öffnen. Ich finde auch, die Selbstvermarktung, die wir oft an den Tag legen, ist ein großes Problem.
Meinst du diese auch Selbstoptimierung vielleicht?
Ja, genau, das meine ich. Da habe ich eine dezidierte Position, die wirklich sehr aus meinem Glauben herauskommt, die ich Gott sei Dank auch immer wieder reflektieren konnte. Und das ist die, du bist geliebt und angenommen, so wie du bist. So wie du gemacht bist, du musst nichts dafür leisten. Das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Eine sehr evangelische Position, die Gnade, du bist angenommen, das ist die Grundvoraussetzung. Und mit dieser Grundvoraussetzung gehe ich auf Menschen zu. Wir müssen uns nicht optimieren.
Das ehrt dich auch sehr, aber jetzt leben wir ja auch in so einer Leistungsgesellschaft, dass jeder immer das Gefühl hat, man muss noch besser werden, man muss noch schneller werden. Man merkt das ja auch in der täglichen Arbeit. Früher hat man sich vielleicht einen Fax geschickt oder einen Brief. Jetzt bekommt man eine E-Mail und 2 Minuten später einen Reminder und man erwartet schon die Antwort des Gegenüber. Also es ist alles sehr unruhig geworden. Da bleibt es ja nicht aus, sich ständig zu überprüfen und vielleicht auch an sich selbst zu zweifeln, obwohl man nicht zweifeln sollte.
Ja, aber ich würde versuchen, immer wieder dagegen zu setzen, du bist so, wie du bist.
Ja.
In jeder Familie, meine Freundin sagt immer, unter jedem Dach ein Ach. Es gibt in jeder Familie oder in jeder Beziehung, in jedem menschlichen Leben Krisen. Wir sind nicht frei davon. Wir sollten mehr darüber sprechen. Mhm. Gott sei Dank hat sich das verändert. Es ist nicht mehr ganz so schambesetzt. Gerade auch die Jüngeren sprechen offener über Themen wie Depressionen oder Burnout. Es ist wichtig, es zu besprechen und aber wirklich erstmal die Grundannahme zu haben, du bist so, wie du bist, richtig. Du musst nicht so viel leisten. Und sich das ab und an einmal zu sagen, oder was heißt ab und an, sich das zu sagen und dann zu schauen, wie gestalte ich meinen Arbeitsalltag. Mhm. Am Ende helfen die beantworteten E-Mail nicht, ich würde es jetzt mal ganz, wie würde ich sagen, sie helfen nicht für Seelenheil. Ein sehr alter Begriff, aber ja. Ja, Seelenheil ist ja was Wichtiges.
Absolut. Also die seelische Gesundheit insgesamt, ja. Aber es gibt ja auch viele erfüllende und freudige Momente in deiner Arbeit. Ja, da gibt es das Stichwort Familien ganz stark. Das ist das Motto deiner Arbeit mit Kindern und Familien im evangelischen Kirchenkreis in Berlin-Neukölln. Welche Rolle spielen denn Kinder und Jugendliche, aber vor allem auch deren Eltern in deiner Arbeit? Also wie sprichst du diese Altersgruppen an?
Also ich arbeite in erster Linie mit den Menschen, die dann wiederum mit dieser Altersgruppe arbeiten. Allerdings habe ich auch persönliche Kontakte. Wir machen es so, dass wir in den Familienzentren, ein Familienzentrum muss eine Gemeinde haben, eine Kita und Räume für Familienarbeit. Mhm. So definiert sich das, ist übrigens auch im Bundessozialgesetz etabliert oder im Familienförderungsgesetz. Leider gibt es nicht so viele Gelder dafür. Wir öffnen einfach Räume. Wir haben zum Beispiel Cafés, die ganz niedrigschwellig sind, die in der Regel eine halbe Stunde, bevor die Kita-Abholzeiten sind, öffnen und dann 3 Stunden geöffnet haben. Da haben wir Angebote, da ist ein Sozialarbeiter, eine Sozialarbeiterin, eine Stadtteilmutter, oft bin ich auch dort. Und dann haben wir dort die Angebote, dass wir beieinander sitzen und miteinander ins Reden kommen. Wir machen aber auch Veranstaltungen, alles rund ums Elternwerden. Mhm. Stillberatung, Beikost, also so viele Fragen, wo Menschen, die nicht mehr so viel in sozial verbunden sind oder wo ältere, jüngere nicht mehr was erklären können oder miteinander ins Gespräch kommen, versuchen wir zu etablieren.
Also man kann auch sagen, ihr vernetzt die unterschiedlichen Akteure.
Genau, so tun wir das. Mhm. Und das ist eine spannende Aufgabe. Meine wiederum ist, diese Dinge mit ethischen und spirituellen Wissen zu unterfüttern. Weil wir arbeiten bei den Mitarbeiterinnen mit dem sogenannten evangelischen Profil. Mhm. Das evangelische Profil sagt, es geht um deine Haltung. So arbeiten auch Musliminnen in unseren Kitas.
Ja.
Was ich für sehr wichtig halte, mhm. weil sie eben auch Ansprechpartnerinnen für die Eltern sind, die muslimischen Glaubens sind. Und auch die muslimische Community ist ja unglaublich breit gefächert, ähnlich wie die christliche.
Ja, jetzt hast du die Haltung schon angesprochen. Jetzt kommen wir nämlich auch noch zu einem ganz spannenden Thema, wie ich finde, nämlich zu den sogenannten modernen gesellschaftlichen Themen. Und da gibt es ja einige, also von LGBTIQ über Klimawandel und so weiter. Es gibt sehr, sehr viele Themen, mit denen ihr euch auch in der Kirche beschäftigt. Aber sprechen wir mal kurz über die Akzeptanz und die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare. Da ist es ja in vielen Landeskirchen der evangelischen Kirche, also EKD, ne? Evangelische, korrigiere mich bitte kurz,
EKD, Kirche,
Deutschland.
Deutschland.
Ah, genau. Dann war es fast richtig. Ist es ja mittlerweile möglich, dass auch gleichgeschlechtliche Paare gesegnet werden. Aber es gibt einige Landeskirchen, die bieten sogar kirchliche Trauungen für gleichgeschlechtliche Paare an, was einen Schritt auch in Richtung Gleichberechtigung darstellt. Wie ist das denn in Berlin oder in deinem Kirchenkreis?
In meinem Kirchenkreis ist das überhaupt kein Problem. Das wird gemacht, wenn das jemand möchte. Es gibt auch Segnungen. Das sind keine Trauungen, sondern das sind Menschen, die sich einen Segen geben lassen wollen. Mhm. Ich persönlich beurteile Menschen nicht nach, nach ihrer Geschlechtlichkeit, sondern nach ihrem, ja, wie soll ich sagen, ob sie Liebe leben.
Ob es tolle Menschen sind oder nicht.
Genau, ja. So einfach.
Aber ihr engagiert euch auch in der seelsorgerischen Begleitung, auch von LGBTIQ-Personen.
Ja, das gibt es auch. Mhm. Es gibt, es hat sich viel verändert in den letzten Jahren.
Ja, das merkt man. Ja, das, darüber wollen wir auch sprechen, wie du die Veränderung der Kirche wahrnimmst. Also was hat sich denn, was ist denn in deinen Augen so die größte Veränderung gewesen in den vergangenen Jahren?
Puh, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. die Kirche ist weiblicher geworden.
Ja.
Als ich angefangen habe, als ich mein Studium beendet hatte und ins Vikariat ging, erzähle ich gerne die Geschichte, dass ich zum einen eine Frau gesucht habe, bei der ich das machen kann. Also das sind 2,5 Jahre Ausbildung nochmal nach dem ersten theologischen Examen. Und danach macht man ein kirchliches zweites Examen und kann dann sich auf eine Pfarrstelle bewerben. Mhm. Da habe ich dann Gott sei Dank eine in Hermsdorf gefunden, die auch vorher in der Obdachlosenarbeit war und mit der ich gut zurechtkam. Und sie mit mir. Und unser erster Pfarrkonvent, das ist ein monatliches Treffen der Pfarrerinnen und Pfarrer.
Wie so eine Art Meeting schon fix.
Genau. Mhm. Das ist auch ein bisschen Fortbildung und so weiter. Und ich kam da im Bezirk Reinickendorf in diesen Pfarrkonvent. Und da waren außer meiner Pfarrerin und mir nur Männer in grauen und blauen Anzügen. Das ist nicht mehr so. Also wenn ich jetzt in meinen Pfarrkonvent in Neukölln komme, ist es ein sehr junger Pfarrkonvent. Der Superintendent hat großen Wert darauf gelegt, auch junge Menschen in den Pfarrberuf zu holen. Mhm. Er ist gemischt, wir haben sehr viele Frauen und damit wenden sich natürlich auch die Themen. So etwas wie Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder
flexible Arbeitszeitmodelle.
Sowas zum Beispiel. Ja. Also ich arbeite ja nicht mit vielen Pfarrerinnen zusammen, sondern in erster Linie mit Erzieherinnen und Sozialpädagoginnen. Aber so etwas wie: Wenn mein Kind krank ist, gehe ich ins Homeoffice. Oder ich habe so und so viele Tage. Oder es ist akzeptiert, dass man eben nach Hause geht. Das ist schon was sich sehr verändert hat.
Ja, das hört sich ja erstmal gut an. Also im Vergleich jetzt wahrscheinlich zur katholischen Kirche, da sieht es mit den Frauen noch nicht so gut aus.
Nee, die brauchen noch ein bisschen.
Ja, da sprechen wir dann nochmal in 50 Jahren. Was ich auch nicht wusste, die evangelische Kirche engagiert sich auch bei Klimaschutzprojekten. Da geht es vor allem um die Reduktion des CO2-Ausstoßes in kirchlichen Gebäuden. Also auch das hat man ja erstmal nicht auf dem Schirm, wenn man an eure Arbeit denkt.
Ja, auch das ist so. Da ist der Kirchenkreis Neukölln, glaube ich, auch ziemlich weit vorn, weil er schon vor 10 Jahren Strukturreformen eingeführt hat. Also wir arbeiten sehr in Regionen und da kann man dann natürlich auch wir haben die Gebäude bewertet, nach erster, zweiter, dritter Generation oder Bewertung. Das heißt, da kann man dann eben auch anders wirtschaften und anders miteinander denken und hat andere Gelder zur Verfügung. Auch da ist Networking alles.
Hattest du denn jemals einen Moment des Zweifels an deinem Glauben oder deiner Berufung, an deiner Arbeit? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
Da muss ich erstmal ein bisschen differenzieren. An meinem Glauben nie. Und darüber bin ich sehr glücklich, weil ich weiß, dass es durchaus Momente geben kann oder ich Menschen erlebt habe, die an Gott verzweifeln, die ich auch begleitet habe. Da bin ich sehr dankbar dafür, dass ich an meinem Glauben nie Zweifel hatte, der allerdings immer sich wieder reflektiert an den Gegebenheiten der Zeit. Ob ich das Amt ausfüllen kann und in dieses Amt hineingehen sollte, hatte ich durchaus Zweifel. Ich sage ja immer ganz gerne, ich bin ein Neuköllner Arbeiterkind mit einer frommen Großmutter. Und es war schon ein gewaltiger Kultursprung, in dieses Pfarramt hineinzugeben.
Ja.
Und sich auch bestimmten Dingen, unterwerfen ist ein falsches Wort, aber also bestimmte Dinge anzunehmen. Also eine Arbeitswoche von Montag bis Sonntag. In einer Pfarrwohnung zu wohnen, mit der Familie dort zu wohnen. Residenzpflicht und solche Dinge sind schon Sachen, die muss man können. Und da braucht man eben auch Menschen, die einen unterstützen.
Magst du uns mal kurz abholen, wenn du das erzählen darfst? Was ist denn eine Residenzpflicht? Residenz hört sich ja erstmal gut an.
Hört sich gut an.
Ist wie so ein Hotel.
Hat auch was Schönes.
Ja.
Pfarrer und Pfarrerinnen sind verpflichtet, an dem Ort zu wohnen, wo sie arbeiten. In der Regel wird dort eine Dienstwohnung zur Verfügung gestellt, die allerdings nicht kostenfrei ist, sondern die muss man bezahlen. Da gibt es bestimmte Sätze dafür. In meinem Fall war das so, ich habe ja 21 Jahre in einer Gemeinde gearbeitet, dass ich direkt zwischen Kirche und Gemeindehaus gelebt habe. Und da kann man sich vorstellen, dass das nicht immer einfach ist.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber wenn du irgendwann mal in vielen, vielen Jahren, du bist ja noch total jung und hast noch viel vor dir, aber wenn du irgendwann mal in das Alter kommst, dass das dann vielleicht auch mal in den, sagt man bei euch Ruhestand?
Ja.
Ah, okay. In den Ruhestand wechselst, also ich stelle mir das jetzt nicht so leicht vor, dann in Berlin ab einem gewissen Alter noch eine Wohnung zu finden.
Das ist zum Beispiel eine Schwierigkeit.
Ja.
Ich hatte die schon, weil ich bin ja aus der Pfarrstelle herausgegangen in eine Kreispfarrstelle, also zuständig für den Kirchenkreis. Und dort gab es keine Dienstwohnung. Und ich musste eine Wohnung finden.
Puh.
Innerhalb von 3 Monaten.
Okay, also ja, nicht ganz unmöglich, aber schwierig in Berlin.
Ja, ich hatte einfach großes Glück. Und da ich gut vernetzt bin, habe ich das einfach überall gestreut und hatte Glück.
Mhm. Ja, dann hoffen wir mal, dass du noch lange auch in der jetzigen Wohnung residieren darfst. Und du lebst ja auch viel von dem Feedback. Man bekommt ja wahrscheinlich auch viel mit. Die Menschen, die dir begegnen, werden dir wahrscheinlich auch direkt sagen, das haben sie heute wieder gut gemacht. Ach, sie haben mir total geholfen. Ist es denn so, dass man sich auch über jedes Feedback freut oder gibt es dann eher die Meckerer, die auf einen zukommen?
Also früher nach den Gottesdiensten waren es wirklich in der Tat eher die Meckerer. Dann kommen dann so Sachen, sie waren aber heute gar nicht gut zu verstehen oder...
Das kenne ich aus Bayern.
Ne? Das fand ich eher schwierig. Ich habe mir selbst angewöhnt, wenn ich Sachen gut finde oder Menschen mag oder wenn ich ihnen begegne in irgendwelchen Situationen, ihnen das auch zu sagen. Bei Beerdigungen ist das ganz anders oder auch bei Taufen. Da merkt man sofort eine unglaubliche Dankbarkeit, in dieser Situation begleitet zu werden, dass es jemand gibt, der das Ritual übernimmt. Das sage ich den Menschen dann auch immer, sie dürfen sich zurücklehnen, sie dürfen jetzt hier sein, ich mache das für sie. Das spürt man sofort. Oder auch bei Taufen oder Hochzeiten ist einfach ein großes Glück da. Und das ist natürlich schön.
Ja, es gibt ja auch die schönen und die lustigen Momente. Und wer glaubt, dass ein Gottesdienst zum Beispiel nicht lustig sein kann, der irrt, denn da gibt es zum Beispiel auch ein viral gegangenes Video von einem Bischof aus Passau, Bischof Stefan Oster. Der hat dort einen Witz erzählt. Kennst du den, diesen Witz und vielleicht auch den Bischof?
Nee,
oder nur den Bischof oder nur den Witz?
Erzähl mal.
Ja, also ich kann ihn, also ist jetzt auch kein typischer Witz. Ja, es geht um eine Städterin, die in den, ich hoffe, ich gebe den jetzt richtig wieder, die in den 1920er Jahren Urlaub im Bayerischen Wald machen möchte. Das ist jetzt noch nicht der Witz, das ist erstmal sehr schön dort. Weil aber zu dieser Zeit nicht überall fließend Wasser üblich war, hat sie sich dann irgendwie vorsorglich erkundigt in einem Brief, ob dort auch ein WC zur Verfügung steht. Und da gab es dann ein Antwortschreiben der Landgemeinde. Und da hat man fälschlicherweise eine Abkürzung benutzt, nämlich Waldkapellchen. Was zu allerlei amüsanten Aussagen über dieses dorfeigene WC führte.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Erklär mal kurz, ein Kapellchen ist wahrscheinlich eine Kapelle, oder heute?
Genau, eine kleine Kapelle, ich nehme an, im Wald dann manchmal auch so Andachtskapellen oder so. Aber es ist oft eher katholisch als evangelisch.
Okay, gut, aber er hat das ja humorvoll herübergebracht. Ich glaube, das wurde über 1 Million Mal angeklickt. Also da kann man schon ein bisschen auch moderner unterwegs sein. Es werden ja auch die sozialen Kanäle oft genutzt. Ich weiß übrigens, du bist ja auch bei, das darf man erwähnen, bei Instagram mit deiner Arbeit. Ich glaube, mit dem Account, nenn ihn mal kurz.
Familien ganz stark.
Familien, also die Mehrzahl.
Genau.
Okay, und da klärst du auf über deine Arbeit, über das, was ihr macht und holst die Leute so ein bisschen ab.
Das mache nicht nur ich alleine, das ist auch ein großer Schatz in meiner Arbeit. Ich arbeite fast ausschließlich mit Teams, mit allen Vor- und allen Nachteilen, die dabei sind, aber mit vielen Inspirationen. Wir haben diesen Instagram-Account in der Corona-Zeit gegründet, weil wir überlegt haben, wie kann es uns denn jetzt gelingen, an die Menschen, ja überhaupt Botschaften an die Menschen zu senden. Sind dann auf diesen Instagram-Account gekommen und wir machen das nicht allein. Also ich mache das nicht allein. Wir haben 4 Menschen, die dafür auch abgeordnet sind mit Teilen ihrer Arbeitszeit. Eine Frau aus einem Familienzentrum, eine weitere Mitarbeiterin im Familienzentrum. Eigentlich sind es 3 Mitarbeiterinnen aus den Familienzentren und ich. Und wir treffen uns einmal im Monat per Zoom zu einem Social-Media-Meeting und machen dann aus, wer wann was postet. Ich bin für die religiösen Beiträge zuständig oder für das, was man religiös interpretieren kann. Für Oktober, ihr müsst unbedingt reinhören, haben wir uns übrigens das Thema Halloween vorgenommen.
Ui, ja, steht ja bald an.
Genau, und zwar nicht nur das Thema, darf man das als Christin feiern? Das ist für uns gar keine Frage, weil es passiert einfach und wir arbeiten ja immer sozialraumorientiert. Mhm. Sondern wir sprechen mal darüber, wie die einzelnen Elternteile das finden. Also, wie sehr es sich stresst.
Halloween. Okay.
Weil viele Mütter stresst Halloween unglaublich. Weil es da so einen Erwartungsdruck gibt. Ja. Für einen Tag muss dann alles organisiert werden. Die Kinder haben häufig auch Angst. Also es ist wirklich schon eine Frage in der Erziehung. Wie geht man mit dem Thema Halloween um?
Ja, bei vielen Berlinern weißt du ja auch nicht an der Tür, wenn es klingelt, ob sie schon verkleidet sind oder noch nicht.
Oder wo darfst du überhaupt klingeln?
Ja, gibt es überhaupt eine Klingel?
Ja, genau. Oder möchte ich, dass meine Kinder da klingeln?
Ja.
Was
sie da? Das hört sich humorvoll an, du hast völlig recht. Man muss schon aufpassen. Also gut, da ist ja hoffentlich auch immer ein Erwachsener dabei, zumindest bei den Kleineren.
Genau.
Also du hast das Thema Digitalisierung ja auch schon angesprochen. Da hat ja die Corona-Pandemie auch gezeigt, dass digitale Gottesdienste und Online-Angebote an Bedeutung gewinnen. Macht ihr sowas inzwischen?
Ja, so
Online-Gottesdienste.
Es gibt viele. Also in Neukölln gibt es das Projekt Spirit and Soul. Die bieten Online-Angebote zu bestimmten ethischen Themen an. Ich habe während der Corona-Zeit einige Online-Gottesdienste angeboten. Auch einen Weihnachtsgottesdienst in einem Jahr. Und zwar speziell für Kinder und Familien. Mhm. Also mit einer leichten Sprache und mit entsprechenden Themen und auch nur kurz. Es gibt viele Projekte, die in Online-Dinge gehen, aber auch in hybride Projekte. Und der Gemeinschaftssinn und das sich Treffen hat ja auch eine große Bedeutung, was eben auch nicht vergessen werden soll. Aber die Welt ist digitaler geworden, bis hin zu der Frage, die man sich stellen muss, wie gehen wir in den Kitas mit Medienkompetenz und digitalen Werten um?
Ab wann sollten Kinder überhaupt ein Handy haben?
Und was machen wir in den Kitas?
Ja.
Und ich habe einfach Lust, auch ein bisschen weiter nachzudenken, habe ich noch nicht so viel, zum Thema künstliche Intelligenz.
Schönes Thema.
Was macht das eigentlich?
Oh ja.
Ich habe neulich mal ChatGPT entdeckt und habe damit rumgespielt und habe jetzt einfach große Lust, da einfach auch weiter nachzudenken und zu überlegen, wo bringt das was Gutes für mich und was kann das bedeuten? Und das ist ja auch so ein Thema, was man noch gar nicht einschätzen kann.
Das wird man wahrscheinlich auch aus den 20 Jahren irgendwie rückblickend einschätzen können. Ich habe mich damit natürlich auch schon beschäftigt, hatte mal einen Fachtext übersetzen lassen in ChatGPT und gebeten, diesen Text an eine Zielgruppe zu richten, der Teenager.
Mhm.
Puh, da kam was raus. Also das ist schon alter, dicker und also wahrscheinlich schon Generation Alpha oder ich weiß nicht. Also hat Vor- und Nachteile. Im Moment denke ich mir, okay, bei vielen Themen kann es auch ein bisschen Arbeit erleichtern. Das ist erstmal ganz gut. Aber jetzt hast du ja nie Feierabend im klassischen Sinne. Du bist ja eigentlich immer im Dienst. Wie integrierst du denn deinen Glauben in den Alltag? Kann man da überhaupt noch irgendwann unterscheiden zwischen, man wird ja oft angesprochen auch. Jetzt läufst du ja, so wie ich dich heute auch sehe, in, ich sag mal, ziviler Kleidung herum. Ja, zumindest heute. Man würde jetzt nicht erahnen, was du beruflich machst. Aber wie sehr nimmt dein Glauben auch deinen Alltag ein?
Das ist eine spannende Frage, weil ich glaube, ich kann es gar nicht mehr trennen.
Mhm.
Also ich bin nicht immer die Pfarrerin. Das ist also, ich versuche zu schauen, in welchen Rollen bin ich eigentlich wann. Im Urlaub bin ich irgendwie gar nicht mehr die Pfarrerin, weil da kennt mich ja keiner außer mein Mann oder den Menschen, mit denen ich bin.
Kommt drauf an, wo man Urlaub macht.
Ja, das stimmt. Aber
Neukölln soll auch schön sein für Urlaubszeiten.
Aber auch da kann ich sehr anonym durch die Straßen laufen, weil ich bin ja nicht zu erkennen.
Okay.
Also Das ist schon
so ein Heiligenschein. Ich weiß es nicht, wie das ist.
Ich weiß nicht, ob ihr ihn siehst bei mir.
Ja, doch, ein bisschen.
ich denke, ich bin manchmal ganz bewusst die Pfarrerin. Und wenn ich diese Rolle habe, in einem Gottesdienst, in einer Beerdigung, an Stellen, wo ich als Pfarrerin angekündigt werde, wo man mich kennt, da bin ich das.
Mhm.
Aber meine Spiritualität und mein Amt sind schwer voneinander zu trennen. Also früher habe ich das ganz bewusst machen wollen und gesagt, ich bin noch nicht überall die Pfarrerin. Aber weil ich glaube, weil ich ein authentischer Mensch bin, bin ich eben auch immer ein spiritueller Mensch. Es ist eher so die Frage, wann bin ich ganz offiziell im Amt und wann gebe ich mich nach Amt?
Mhm.
Kannst du es so ein bisschen nachvollziehen?
Ja, so, klar, natürlich. Ja. Ja, sonst würde ich es nicht fragen. Also ich stelle mir das eben auch nicht so leicht vor. Ja. Aber wir blicken vielleicht mal noch als letztes, wir sind nämlich schon fast am Ende angekommen, ganz kurz nach vorne. Was wünschst du dir denn für die Zukunft, ganz persönlich?
Ich wünsche mir, auch keine so einfache Frage, ich wünsche mir eine Gesellschaft, die partizipativer ist. Also nicht über die Menschen redet, sondern mit ihnen redet. Wir praktizieren das inzwischen sogar in unseren Kitas, indem wir die Kinder fragen, was sie gerne eigentlich essen wollen. Mhm. Das heißt nicht immer, dass sie das bekommen, was sie wollen, aber wir fragen sie zumindest oder wir fragen sie auch nach Dingen. Ich wünsche mir eine Gesellschaft, die inklusiver ist, Menschen mit Beeinträchtigungen mehr in den Blick nimmt. Ich wünsche mir natürlich Frieden, wie alle. Und ich wünsche mir vor allen Dingen mehr soziale Gerechtigkeit, eine größere Chancengleichheit.
Ja, mit diesen Wünschen, denen ich mich natürlich auch gerne anschließe, darf ich mich bei dir bedanken. Es war eine sehr spannende Unterhaltung über deine Arbeit und über eine ganz starke Persönlichkeit, die mir gegenübersteht. Wer dich kennt, weiß das. Du bist total engagiert in deiner Arbeit und auch abseits wirklich jemand, den man immer ansprechen kann. Also herzlichen Dank, liebe Julia, für deinen Besuch. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute weiterhin und dass du noch viele schöne, spannende Jahre hast, beruflich und natürlich auch privat.
Ja, ich danke dir und Gott segne dich.
Dankeschön und bis ganz bald. Tschüss.
Tschüss.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchtern-bis-nüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.